Blähbauch, Müdigkeit, Hautprobleme oder ständige Verdauungsbeschwerden. In den sozialen Medien fällt dabei immer häufiger ein Begriff Leaky Gut, also ein angeblich durchlässiger Darm. Doch was steckt wirklich dahinter? Ist das ein medizinisch anerkanntes Krankheitsbild oder vielleicht eher ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Beschwerden? Und was können wir tatsächlich tun, um unsere Darmgesundheit wieder zu unterstützen? Genau darüber wollen wir heute mal sprechen, Alex, ein Riesenthema, das aktueller denn je ist.
Ja, begegnet mir überall auf Instagram, würde ich auch von mehreren meiner Klienten darauf angesprochen. Deshalb dachte ich mir, perfektes Thema für heute, um das Ganze mal näher zu beleuchten. Denn es ist extrem spannend, was es da für alles für lustige Reels gibt, die ich dazu gesehen habe, wo es darum ging, oh mein Gott, ich habe ein Loch in meinem Darm, da kommen nur böse Toxine durch oder nein, was soll ich jetzt bloß tun, meine Darmbarriere ist kaputt. Und ich glaube, da gibt es so viele Mythen oder auch Vorurteile, die sich darum ranken, deshalb freue ich mich, wenn wir heute mal darüber reden können.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gesund gefragt. Ich sag mal so ein bisschen Trendbarometer im Bereich Ernährung. Bei uns erfahrt ihr auf jeden Fall alles über Trends und wir ordnen sie ein mit Alex. Und heute ist Leaky Gut unser Thema. Das klingt ja erstmal so ein bisschen nach Modebegriff. Wir kennen es aus Instagram und TikTok, hast du gerade schon gesagt, Alex. Trotzdem ist es ja so, dass sich inzwischen auch Ärzte und Wissenschaftler mit dem Thema Leaky Gut sehr intensiv beschäftigen. Was steckt wirklich dahinter? Wie muss man sich genau vorstellen? Ist es jetzt tatsächlich das Loch im Darm oder ja, ordne das mal so zu Beginn dieser Episode ein bisschen ein.
Ja, also man spricht medizinisch erstmal von einer erhöhten intestinalen Permeabilität. Klingt super kompliziert, heißt einfach eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmbarriere. Das heißt, man muss sich vorstellen, alles, was wir essen, trinken oder auch an schlechten Dingen oder auch guten Dingen wie Bakterien aufnehmen, kommt ja erstmal mit unserer Darmwand in Kontakt. Und beim Leaky Gut geht man davon aus, dass diese Barriere teilweise gestört ist und dadurch können halt bestimmte Stoffe leichter durch die Darmwand hindurch, zum Beispiel auch Bestandteile von Bakterien oder unvollständig verdaute Nahrungsbestandteile, also nicht nur die guten Dinge, die wir haben wollen, wie die Vitamine, Mineralstoffe oder ähnliches. Und was wissenschaftlich ganz wichtig ist zur Einordnung, dieser Mechanismus ist wissenschaftlich nicht frei erfunden. Also man sieht diese erhöhte Darmdurchlässigkeit wirklich bei bestimmten Erkrankungen. Also so etwas wie Zöliakie, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom. Bei denen weiß man das. Und man weiß halt zusätzlich, dass man sich überlegt hat, okay, das muss ja nicht nur bei bestimmten Krankheitsbildern vorkommen, sondern es gibt ja auch Vorstufen davon oder Leute, die vielleicht nicht unter einer bestimmten Erkrankung leiden, aber trotzdem gewisse Beschwerden haben mit der Verdauung, Konzentration, mit Müdigkeit oder ähnlichem, kann das damit etwas zu tun haben. Und das ist eigentlich gerade so das aktuelle Forschungsfeld, mit dem man sich so beschäftigt.
Unser Darm soll ja eigentlich wie so eine Art Schutzbarriere funktionieren im Körper. Beim sogenannten Leaky Gut heißt es aber, dass genau diese Barriere durchlässig werden soll. Was bedeutet das konkret im Körper? Also mit welchen Folgen muss man dann rechnen, wenn es dazu kommt?
Wir machen das mal so. Ich habe immer ein schönes Beispiel in meinen Seminaren, nämlich dass man sich den Darm so vorstellen kann oder den Übergang von der Darmbarriere wie eine Stadt. Das heißt, stell dir mal vor, es gibt so das gelobte Land, da drin wohnen alle unsere wichtigen Organe und außenrum fließt ein Fluss und das ist unser Blut. Und aus dem ernähren sich unsere ganzen Organe und sagen, hey, alles, was da so drin rumschwimmt, das nehme ich mir raus. Das Gute, aber auch das Schlechte. Und davor ist eine Schutzbarriere, das heißt, da ist meine Darmbarriere. Und das sind ganz viele, ganz treue Soldaten, die meine Stadt beschützen und sagen, okay, das ist das gelobte Land, da kommen nicht alle rein. Ich prüfe das hier. Und jetzt stell dir mal vor, wie so eine Menschenkette, Thorsten, die du hast, die vor unserem Blut steht, die fassen sich alle an den Händen und die beschützen unser schönes Blut und alle unsere wichtigen Organe vor den schlimmen Dingen. Und jetzt ist entscheidend, was passiert jetzt in unserem Darm? Denn alles, was du jetzt da oben reinschmeißt, an Lebensmitteln, an guten oder auch nicht so guten Dingen, die landen in unserem Darm und jetzt ist halt die große Entscheidung, darf das rüber ins gelobte Land oder nicht? Das heißt, darf das da halt rübertreten? Alles, was an Nahrung da ist, an Darmbakterien, die wir dort drin haben, an Stoffwechselprodukten, potenzielle Krankheitserreger, aber auch die guten Sachen, die Nährstoffe, die Vitamine, die Mineralstoffe. Und der Körper ist quasi den ganzen Tag vor der Aufgabe zu sagen, was darf rein, was muss draußen bleiben. Und die Darmwand ist quasi unsere Reihe von Security-Mitarbeitern und die sagt, ich sage dir, du darfst rein oder nicht. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und so kannst du es quasi vorstellen, dass sie es die ganze Zeit in den Händen halten und erst wenn die Hände lösen und sagen, hey, jetzt darf hier einer durchgehen, als Security, dann kommst du rein. Und das sind diese Tight Junctions, so heißt das, diese kleinen Handverbindungen, um sie mal so zu nennen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und so kannst du dir ungefähr deine Darmbarriere vorstellen. Ich hoffe, das ist jetzt jedem da draußen so ein bisschen geläufiger.
Also ich fand das bildlich sehr spannend. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Doch, absolut. Das erklärt vielleicht jetzt schon im Vorfeld einige Dinge meiner nächsten Frage. Ich stelle sie trotzdem mal. Denn ich habe im Vorfeld bei meiner Recherche eben gelesen, dass bei eben diesen Darmproblemen, die du gerade so wunderbar anschaulich beschrieben hast, Alex, viele über Blähungen, Völlegefühl oder Bauchschmerzen klagen. Aber das sind ja auch Beschwerden, ja, die auch viele andere Ursachen haben können. Das muss ja jetzt nicht unbedingt die Darmwand sein, die nicht hundertprozentig intakt ist. Warum ist das Thema deshalb medizinisch manchmal schwierig einzuordnen?
Das ist einer der größten Knackpunkte bei diesem Thema Leaky Gut, weil die Beschwerden oft unspezifisch sind. Das heißt, ob es nur Blähungen, Völlegefühl sind, Bauchschmerzen, ein unruhiger Darm, es können ja unglaublich viele Ursachen sein, die das Ganze hervorrufen. Und das muss nicht immer automatisch eine gestörte Darmbarriere dahinter stehen. Heißt, der Darm reagiert immer auf viele Belastungen im Alltag, leider mit ähnlichen Symptomen. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie die Warnlampe im Auto. Es blinkt, es macht ein Geräusch, aber du sagst erstmal, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Was weiß ich aber noch nicht. Es können zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Beschwerden sein. Also ein Reizdarmsyndrom, eine Unverträglichkeit, ob es nun Laktose oder Fructose, Intoleranz ist, Zöliakie. Das heißt, es heißt nicht immer automatisch, es muss diese Geschichte sein mit einer schlechten Darmbarriere. Und das muss man medizinisch genau einordnen. Und deshalb ist mir das auch super wichtig. Man kann das Ganze testen lassen. Es gibt dafür wirklich sehr zuverlässige Tests mittlerweile, so verschiedene Zuckertests, wo man dann schaut, okay, was tritt über aus dem Darm in unserem Blutkreislauf? Und da gibt es so viele schon tolle Tests, die einem dann sagen können, okay, ich habe eine grobe Orientierung, in welche Richtung das Ganze geht. Deshalb sollte man das nicht unbedingt raten. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, Thorsten, dass ich sagen kann, hey, vielleicht habe ich ein Leaky Gut-Problem, ich kann mich ja danach mal ernähren, weil darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Es wird dir garantiert gut tun, eine Leaky Gut-freundliche Ernährung, um deine kleine Darmbarriere zu unterstützen. Deshalb ist es auf jeden Fall ein Versuch wert zu sagen, vielleicht habe ich ein paar Beschwerden, die damit einhergehen können, vielleicht sollte ich mich mal mehr darum kümmern.
Also welche Auswirkungen ein gesunder oder auch kranker Darm auf den ganzen Körper hat, darüber haben wir hier im Podcast ja schon ganz, ganz oft gesprochen. Und ich glaube, unsere Stammhörer, die wissen das auch und horchen jetzt wahrscheinlich ganz genau hin. Denn was ja auch spannend ist, dieses Leaky Gut, das kann ja eine massive Auswirkung auf unsere Konzentrationsfähigkeit oder unseren allgemeinen Fitnesszustand haben. Denn Menschen, die darunter leiden, klagen oft über Müdigkeit und Konzentrationsprobleme.
Ein spannender Punkt, weil hier quasi der Leaky Gut den Darm theoretisch verlässt, weil viele denken halt immer bei sowas ja nur an Bauchschmerzen, an irgendeine Art von Völlegefühl, Unwohlsein, Blähbauch, aber es gibt ja noch das Ganze dahinter. Was passiert nämlich erstmal, wenn nicht die Stoffe rübergehen ins Blut, die ich nur gerne dort hätte, sondern vielleicht die anderen Stoffe? Das heißt, wenn man sauber mal einordnet, geht es ja nicht um die Idee, ist der Darm kaputt und deshalb entsteht automatisch Müdigkeit oder ähnliches, sondern wie funktioniert das Ganze und wie hängt es zusammen? Und wir haben ja schon mal über das Thema Darm-Hirnachse und ähnliches gesprochen. Das heißt, wenn die Darmbarriere tatsächlich gestört ist, also mehr Durchlässigkeit besteht, dann können vermehrt bakterielle Bestandteile, entzündungsfördernde Stoffe ins Körperinnere gelangen. Und das Immunsystem muss ja dann darauf reagieren. Und dann hat es automatisch diese Art von Alarmmodus. Das heißt, dann ist in deinem gelobten Land erstmal Alarm. Dann gehen die Alarmglocken los. Und so bin ich quasi in der ganzen Stadt in einen leichten Aufruhr versetzt und alle Bewohner sagen, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und sind unentspannt. Und dann hast du diese niedriggradige Entzündungsreaktion. Und wenn du die erstmal in deinem Körper hast, weil du eine chronische, niedrige Entzündung hast, entstehen automatisch Symptome wie Müdigkeit, wie Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen. Weil man nämlich mittlerweile weiß, dass sich das auf den ganzen Körper auswirkt. Und es gibt ganz viele tolle Studien dazu, die schon belegen, dass diese Entzündungsbotenstoffe, Zytokine heißen die, ganz viel Einfluss auf Neurotransmitter haben, also diese Reizweiterleitung im Körper. Und dadurch kann wirklich verminderte Energie, Erschöpfbarkeit, dieser Brain Fog oder wie diese tollen neuen Modebegriffe heißen, ganz schnell mal entstehen.
Was ja auch plausibel ist, finde ich, in diesem Zusammenhang, sind die Auswirkungen auf die Haut. Denn wir haben ja auch schon oft diskutiert, eben was schlechte Nahrung für unser Hautbild bedeutet. Also gerade wenn es eine sehr fetthaltige Nahrung ist oder viel Zucker, da schlägt sich ja bei dem einen oder anderen, da kann ich auch ein Liedchen von singen, direkt aufs Hautbild aus. Und da ist Leaky Gut auch so ein Thema. Also das auch in Zusammenhang mit diesen ganzen Problemchen es zu Hautproblemen kommen kann. Also das siehst du auch so als plausible Folge?
Ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Haut ist ja ebenfalls eine Art von Immunorgan. Also Erkrankungen wie Akne, irgendwelche Ekzeme, Rosazea haben ja eine große immunologische, aber auch entzündliche Komponente. Und es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass das Mikrobiom und diese systemischen Entzündungen dabei eine ganz große Rolle spielen. Das ist natürlich multifaktoriell, also es gibt viele Einflussfaktoren. Aber ich persönlich glaube das, und da können mich jetzt draußen auch gerne Mediziner oder Ernährungsexperten steinigen für diese Antwort. Ich persönlich glaube, dass extrem viele Autoimmunerkrankungen, jetzt unabhängig von der Haut, auch solche Geschichten wie Hashimoto, Gelenkgeschichten, also diese rheumatoide Arthritis, Schuppenflechte, all diese Geschichten extrem viel mit unserer Darmbarriere zu tun haben. Und alle Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, sollten sich meines Erachtens unbedingt darum kümmern, ihre Darmbarriere zu schützen, weil ich persönlich glaube, können mich jetzt wie gesagt die halbe Wissenschaft steinigen da draußen, dass dieses Übertreten von entzündungsfördernden Botenstoffen in unser Blut eines der größten Probleme ist, die wir aktuell haben aufgrund unserer Ernährung.
Wenn wir auf mögliche Ursachen schauen, Alex, dann tauchen ja immer wieder auch Stress und schlechte Ernährung auf. Also die schlechte Ernährung hast du ja gerade schon erwähnt, dass die eben einer der Hauptursachen sein kann oder deines Erachtens ist. Aber auch der Stress bedeutet ja für den Darm einfach auch ja eine extreme Herausforderung.
Fangen wir ruhig erstmal mit dem Thema Stress an. Ganz wichtig, hauptsächlich das Thema chronischer Stress. Denn unser Darm ist ja eng mit unserem Nervensystem verbunden. Über diese Darm-Hirn-Achse, die ich gerade eben schon mal reingebracht habe. Und wenn wir dauerhaft unter Stress stehen, verschiebt sich der Körper in Richtung Alarmmodus. Und das verändert ganz oft ganz viele Dinge hier im Körper. Thorsten, kennst du vielleicht selber bei dir? Wenn du nervös bist, auf einmal fängt der Magen an zu grummeln. Bei den einigen ist es so, die kriegen Verstopfung, die anderen kriegen Durchfall, aber auf jeden Fall der Darm reagiert. Mit einer Durchblutung, mit einer Veränderung von der Schleimhaut im Darm. Das heißt, der Darm arbeitet unter Stress und nicht mehr tiefenentspannt, sondern ist in so einer Art Überlebensmodus gefangen. Und das weiß man auch mittlerweile, das ist ganz spannend. Ich hatte ja gerade eben dieses Thema Tight Junctions in den Mund genommen. Das ist quasi deine Menschenkette, die ja deine nette Stadt beschützt, das gelobte Land, und wo sich ja die kleine Security an den Händen hält. Das sind diese Tight Junctions, also die kleinen Verbindungen sozusagen. Und Stress löst diese auf. Das heißt, die sorgen dafür, dass dort leichte Stoffe durchkommen, weil sie die Verbindung zwischen diesen einzelnen Security-Mitarbeitern lösen. Und das weiß man leider mittlerweile, dass das belegt ist durch Stress. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und bei der Ernährung ist es natürlich auch ein riesengroßes Problem. Denn du kannst dir vorstellen, Thorsten, wenn du jetzt deinen Darm hast, und das ist ja quasi noch vor dem gelobten Land, also wir haben unsere Darmbarriere, die Außenwand des Darms, und dann in unserem Darm, da leben ja unsere ganzen Darmbakterien, und die sind ja dafür da, unsere tolle Darmbarriere, also die Mitarbeiter, unsere Security-Mitarbeiter, möglichst gut zu versorgen. Das heißt, die geben denen Essen, wenn du gesunde Ballaststoffe reinschmeißt, sorgen die dafür, dass die verarbeiten und das denen geben als Futter, dass die immer kräftig sind und stark sind und sich wehren können. Schmeißt du natürlich nur Must rein, also viele stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker, viele Zusatzstoffe, ist das wirklich ein Killer für den Darm. Und das weißt du mittlerweile, dass gerade Zusatzstoffe und so Emulgatoren, also all diese Sachen, die der Körper gar nicht kennt, weil sie mit Ernährung nichts zu tun haben, sondern rein Lebensmittel chemisch da reingekloppelt wurden, dass die den gerade extrem stark belasten, diese Barriere.
Also im besten Fall werfen wir natürlich zum größten Teil gesunde Sachen rein, damit sich unser Darm freut. Jetzt kann es natürlich auch, wie es so ist im Leben, immer mal dazu kommen, dass wir krank werden, dass wir Medikamente nehmen müssen und im blödesten Fall vielleicht sogar Antibiotika. Das will keiner so wirklich nehmen, aber manchmal bei bestimmten Erkrankungen ist es eben unerlässlich. Und Antibiotika, ja, kann ja dem Darm auch Probleme machen. Also hat vielleicht der eine oder andere schon mal im eigenen Körper erlebt, aber welchen Einfluss hat Antibiotika auf die Darmbarriere?
Ist ganz wichtig zu verstehen, dass man sich mit diesem Thema mal auseinandersetzt, weil ich glaube, das wissen ganz viele überhaupt nicht, was Antibiotika mit unserem Darm macht. Viele denken halt einfach nur daran, okay, das ist gegen Erkrankung Y, die ich gerade habe, ich muss jetzt halt leider gerade Antibiotika nehmen. Aber Antibiotika sind halt nicht so schlau. Das ist nicht der Laserpointer, das ist die Schrotflinte, um es mal so zu sagen. Das heißt, sie sind oft extrem medizinisch super wichtig, brauchen wir nicht drüber reden. Manchmal auch lebensrettend, aber die wirken halt nicht selektiv nur gegen schlechte Bakterien. Sie verändern immer das gesamte Mikrobiom. Nicht, wenn ich ein Eintagesantibiotikum nehme, weil ich eine Blasenentzündung oder so hatte. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber wenn ich das mal länger nehmen muss, vielleicht mal ein paar Tage, vielleicht mal ein paar Wochen, kann das wirklich dazu führen, über Monate meine Schutzfunktion vom Darm wesentlich empfindlicher zu gestalten. Deshalb würde ich immer darauf achten, wenn ich längere Zeit Antibiotika nehmen muss, dass sie etwas gleichzeitig im Magenschonendes nehmen würde. Gibt es mehrere Sachen, Pantozol, Pantoprazol, kann man sich dementsprechend nochmal genauer mit auseinandersetzen. Oder halt zeitgleich auch schon Bakterienstämme einzunehmen, also Probiotika und Co., um etwas dafür zu tun, dass ich danach nicht mein Mikrobiom runtergerockt habe. Aber da ist wichtig zu wissen, nicht, wenn ich das mal ein Teil, zwei Tage genommen habe, sondern wenn ich das mal länger nehmen muss, dass man sich dann darum kümmern sollte, seinen Darm wieder aufzubauen.
Gerade beim Essen hört man ja oft ziemlich extreme Aussagen. Da heißt es dann, um Gottes Willen Gluten, bloß kein Gluten, kein Zucker. Ich meine, nachvollziehbar. Am besten alles weglassen, aber muss man wirklich so radikal denken? Oder geht es wie oft im Leben und wie oft beim großen Thema Ernährung eher um das große Ganze als um wirklich die kleinen Ausreißer?
Gerade das Thema Gluten ist wichtig zu differenzieren. Denn es gibt natürlich Menschen, die haben eine Zöliakie, und dann ist Gluten medizinisch ganz klar problematisch und muss konsequent gemieden werden. Also darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist eine gewisse Form der Erkrankung, die das überhaupt nicht verstoffwechseln können oder gut verstoffwechseln können. Das ist, glaube ich, klar. Was aber wichtig ist, und das muss man unbedingt mal klarstellen, es liegt nicht an einem einzelnen Lebensmittel. Weil viele oft denken, okay, ich esse XY, dann lasse ich das weg, mir geht's gut, haha, alles ist super. Das ist fast nie der Fall, das muss man wirklich sagen. Man muss sich eher das gesamte Ernährungsmuster anschauen und schauen, okay, wie hoch ist mein Anteil an Ballaststoffen, wie vielfältig, das heißt, wie divers ist meine Zufuhr von unterschiedlichen pflanzlichen Lebensmitteln, wie stark verarbeitet ist die Ernährung, die ich meinem Körper zuführe. Und das ist eigentlich eher wichtig, denn oft ist das extreme Weglassen oder Meiden von bestimmten Lebensmitteln auch ein Risiko, weil ich dann vielleicht eine extrem einseitige Ernährung habe oder eine unnötige Restriktion, weil vielleicht kann ich gewisses Obst nicht essen oder bekommt mir nicht gut, dann heißt es aber nicht, dass jegliches Obst für mich verboten ist und ich esse nie wieder Obst. Dann, das wäre super schade. Also, das heißt, da geht es mir eher darum zu schauen, welches Lebensmittel vertrage ich gut, welches nicht und da nicht pauschal gewisse Lebensmittelgruppen zu verteufeln.
Es gibt ja inzwischen unzählige Darmkuren, Pulver und Probiotika auf dem Markt. Das ist natürlich auch ein riesiges Geschäft geworden. Wo sagst du, ja, das kann sinnvoll sein und wo wird aus deiner Sicht eher mit der Angst der Menschen gearbeitet? Denn gerade wenn man so ein Riesenfass aufmacht wie das Thema Leaky Gut, wo die Leute sich Gedanken machen, kann man natürlich jetzt auch mal schlecht gedacht angreifen und versuchen, ein Riesengeschäft mit Mittelchen zu machen, ja, die vielleicht gar nicht so toll sind.
Also ich sehe ja auch diese ganzen Werbemaßnahmen dafür, wo dann steht, entgifte deinen Darm, heile Leaky Gut in 3 Tagen zu einem gesunden Darm, so reinige ich dein Mikrobiom. Also was man da alles so Lustiges hört, wo man immer denkt, cool, ich esse eine Kapsel und morgen ist alles top bei mir. Ist erstmal eine schöne Idee. Man muss sich aber überlegen, was kann ich reinschmeißen und was bringt was? Wir hatten ja darüber gesprochen, ich habe meine Darmbarriere, meine Security und ich habe in meinem Darm meine Darmbakterien. Das ist quasi meine Polizei, die vor meiner Schutzbarriere steht und sagt, hey, ich helfe euch schon mal auszusieben, ich helfe euch schon mal ein bisschen euch zu unterstützen. Und du kannst jetzt natürlich Variante 1 machen, das sind die Probiotika. Das heißt einfach, ich schmeiße mehr Polizei rein. Habe ich ganz viel Polizei vor meiner Stadt, sorge ich schon mal dafür, ganz viel Gesindel loszuwerden. Das heißt, dafür ist das schon mal gut. Bedeutet, wenn man damit irgendwie Probleme hat, oder gerade jetzt auch das Thema Antibiotika, was wir gerade eben hatten, ist es eine schlaue Idee, gerne Probiotika zu nehmen. Da ist natürlich wichtig, dass man da auch die guten Stämme nimmt, also gewisse Bakterienstämme, die das Ganze unterstützen. Das wäre Punkt 1, ich schmeiße einfach mehr Polizei rein. Oder halt zweiter Punkt, mehr Präbiotika, also so jegliche Form von Ballaststoffen. Und dann habe ich natürlich den Punkt, cool, ich habe mehr, mit dem die arbeiten können. Weil das ist ja quasi das Futter für unsere Polizei, damit die nicht drauf geht, die müssen ja auch von irgendwas leben. Und das ist ja auch das, was sie letztendlich zubereiten können für unsere Security, weil die denen Essen abgeben. Die verarbeiten das noch kurz, bereiten das Essen zu und sagen hier, mein Kumpel, hast du was zu snacken? Du sollst ja funktionieren als Darmbarriere. Wir arbeiten ja als Team. So, deshalb finde ich das grundsätzlich gut. Und ich zum Beispiel mache das selber auch so. Ich nehme regelmäßig zum Beispiel Flohsamenschalen, die schmeiße ich mir ins Müsli mit rein, so 5, 6, 7, 8 Gramm. Wenn ich sage, okay, habe ich heute genügend Ballaststoffe gegessen, ich messe das nicht ab oder ich schreibe das nicht auf, es ist einfach so nach Gefühl bei mir. Ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Deshalb sollte man sich über diese beiden Sachen immer Gedanken machen, sich über beides eventuell in seinen Alltag zu integrieren. Das heißt, auf der einen Seite, schaffe ich das oder habe ich vielleicht meinen Darm runtergerockt durch Antibiotika? Brauche ich eine Unterstützung? Und zweitens, habe ich überhaupt genügend Futter? Also gebe ich überhaupt die Möglichkeit, aus genügend Ballaststoffen genügend gesunde Sachen herzustellen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, diese auch zu versorgen? Weil es bringt mir nichts, nur irgendwelche Kapseln reinzuschmeißen in der Hoffnung, ich habe ganz viel Polizei, aber jetzt haben sie nichts zu essen.
Also die Flohsamenschalen, das war ja vor vielen Jahren mal ein Tipp von dir, den ich auch sehr beherzige. Und da kann ich nur sagen, das bringt eine Menge. Also es übers Müsli gestreut, merkt man ja auch gar nicht für jemanden, der jetzt sagt, das schmeckt jetzt nicht so. Also ich finde, es ist geschmacksneutral, wenn da noch ein bisschen Milch, ein bisschen Skier, ein paar Früchte mit reinkommen. Und ich nehme meistens so 2 Teelöffel einfach, ne, so verstreut übers Müsli. Wirkt ganz gut. Ich glaube, das kommt da so ungefähr hin mit der Grammzahl, die du auch gesagt hast. Aber so beim Thema Darm, da ist es ja so, ganz viele Menschen, die merken ja erstmal nur, also irgendwas stimmt vielleicht mit meiner Verdauung nicht, aber ab wann sollten solche Beschwerden denn wirklich ernst genommen werden? Denn ich meine, klar, Stress kann bedeuten, ich kriege vielleicht Durchfall oder das Gegenteil, Verstopfung, aber man kann es ja nicht immer damit antun, es war jetzt ein anstrengender Tag, ich habe viel Stress und irgendwie mit der Verdauung ist irgendwas komisch. Es muss ja unter Umständen auch mal medizinisch abgeklärt werden, wenn bestimmte Beschwerden über einen längeren Zeitraum halten.
Du sagst es. Also erstmal ist es absolut nicht ungewöhnlich, wenn der Darm mal ein bisschen Probleme bereitet. Also das ist ein sensibles System, das reagiert auf Stress, Ernährung, Schlaf, Infekte. Also wenn es da mal ab und zu einem Völlegefühl kommt, Unruhe, ist das erstmal vollkommen okay. Worüber muss man sich aber Gedanken machen? Natürlich wisst ihr auch, das ist jetzt keine medizinische, absolute, enge Einordnung, aber eine grobe Orientierung, wo man vielleicht sagen kann, stimmt das oder trifft das auf mich zu? Also erstes Kriterium ist erstmal die Dauer. Das heißt, wenn Beschwerden wirklich über mehrere Wochen bestehen, sich nicht wirklich bessern oder immer wiederkehren, sollte man mal genauer hinschauen. Das heißt, das ist dann kein kurzfristiger Reiz mehr, sondern möglicherweise eine Art von Ungleichgewicht oder Erkrankung, die da eventuell hinterstehen könnte. Dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, ob irgendwelche so klassische Red Flags da sind. Das heißt, es wäre zum Beispiel, ist ein bisschen hoch ins Regal gegriffen, aber kann trotzdem vorkommen, Blut im Stuhl, schwarzer Stuhl, ungeklärter Gewichtsverlust, wirklich anhaltender starker Durchfall oder Verstopfung, die auf einmal auftritt. Dann natürlich starke zunehmende Bauchschmerzen, Fieber in Kombination mit Darmbeschwerden. Oder auch natürlich solche Sachen, bist du in der Familie vorbelastet durch Darmerkrankung, Darmkrebs, ähnliches. Oder auch zum Beispiel nächtliches Aufwachen durch Beschwerden, weil das ist oft nicht mehr mit Reizdarm oder ähnlichem verbunden. Das sind, glaube ich, Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, unabhängig von den klassischen Sachen, was Zöliakie, gewisse funktionelle Störungen wie Reizdarm oder ähnliches angeht. Also ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich diese Sachen so ein bisschen anschaut, sollte man sagen, okay, vielleicht sollte ich dann nochmal zum Onkel Doc gehen und das Ganze mal ein bisschen genauer abklären lassen, wenn das nicht punktuell ist.
Oder ab einem bestimmten Alter natürlich auch das Thema Prävention, ne? Also die ganz normale Vorsorge wahrnehmen. Also bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe mich auch lange Zeit damit so ein bisschen schwer getan, aber habe dann auch gesagt, nö, also mit Mitte 50 mache ich das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt mal die Darmspiegelung, weil dann auch wiederum der Freundes- oder Bekanntenkreis, der schon mal hinter sich hat und schon mal gemacht hat, gesagt hat, Mensch, Thorsten, überhaupt kein Problem. Denn ich muss auch sagen, jetzt im Nachgang meine Erfahrung, man muss sich gar keine großen Gedanken machen, denn die eigentliche Darmspiegelung, da bekommt man nichts mit. Ich habe noch nie so gut geschlafen während dieser paar Minuten. Das Einzige muss man ja sagen, das ist so ein bisschen die Vorbereitung, wo sich viele verscheuen, weil man natürlich abführen muss. Aber auch das ist was, das ist ja eigentlich Pillepalle. Also ich glaube, da kann man mal eine Lanze verbrechen und ganz klar sagen, es ist extrem wichtig, das zu tun ab einem bestimmten Alter.
Ja.
Ab wann würdest du das empfehlen?
Also man weiß ja, dass es ab 50 von der Krankenkasse auch bezahlt wird, also als Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, spätestens dann sollte man mit dem Spaß mal beginnen und dann gerne mal dorthin gehen und sagen, hey, ich möchte das ganz gerne mal machen. Na klar, ist das ein bisschen Vorbereitungszeit, weißt du selber, aber ich muss ja auch nicht so oft dahin. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, dafür meine Lanze zu brechen, wenn man das macht und es gibt irgendwelche Vorstufen, die dann dort vielleicht mal entdeckt werden, wo ein Arzt sagt, hey, das könnte mal problematisch werden. Wenn man die sofort entfernt, ist das gar kein Problem. Das ist nicht schmerzhaft, darunter werde ich nicht lange leiden. Dafür brauche ich keinen großartigen Eingriff. Das funktioniert quasi nebenbei. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, bevor man sagt, oh nee, jetzt ist erst ein Problem entstanden. 10, 15, 20 Jahre später, weil ich erst mit 60, 65 auf die Idee kam, das mal zu machen oder erst unter großen Beschwerden. Jeder bitte ab 50 sollte das bitte mal machen und dann in Absprache mit dem Arzt soll der den Abstand festlegen, wie oft er euch gerne wiedersehen möchte oder dann halt schauen, okay, gibt es da gewisse familiäre Risiken, weshalb man das vielleicht auch schon früher abklären sollte. Das heißt, dass man dann sagt, hey, dann gehe ich schon ab 40 dahin, wenn man weiß, es gibt ein gewisses familiäres Risiko.
Es ist schnell gemacht. Ich beispielsweise habe jetzt 10 Jahre Ruhe und ich finde dafür, sollte man es auf jeden Fall angehen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, welche Lebensmittel brauche ich denn jetzt, um meine Darmbarriere wieder zu stärken? Du hast ja eben dieses schöne, anschauliche Bild von der Polizei vor der Darmbarriere erklärt. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder auch was vorstellen. Und wenn wir jetzt natürlich was Gutes reinwerfen, ich glaube, dann freut sich auch die kleine Darmpolizei, diese Lebensmittel mit offenen Armen zu empfangen.
Fangen wir erstmal an mit der Security. Also fangen wir erstmal an mit denen, die unsere schöne Stadt beschützen. Das, was ganz wichtig ist für die, erstmal natürlich antientzündlich unterwegs zu sein. Ich glaube, da sage ich nichts Neues, wenn wir da über Omega-3-reiche Lebensmittel reden, ob es so Lachsmakrele, Sardinen, Leinöl, Chiasamen, was auch immer ist, jeder entzündliche Prozess, der die Darmwand belasten könnte, durch Omega-3 zu reduzieren. Und esst ihr sowas nicht, sorry, müsst ihr supplementieren. Das kommt sonst nicht in den Körper rein. Das ist nun mal leider einfach so. Dann aber jegliche Form von gesunden Fetten hilft natürlich dem Körper, ob so ein Olivenöl ist, die Avocado, Nüsse, die unterstützen einfach diese Zellmembranen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und vielleicht eine Sache, die viele nicht kennen, Kollagen. Kollagen ist ganz wichtig. Also ob das nun die Knochenbrühe ist, so langsam gekochte Fleischgerichte, sowas wie Suppen, Eintöpfe, ganz, ganz entscheidend. Sonst zur Not über ein Supplement arbeiten, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es ganz spannend, ich habe mit ganz vielen Klienten einmal darüber gesprochen, die Kollagen supplementiert haben und denen es vom Darm her danach wesentlich besser ging. Also ganz spannend, das ist noch ein ganz neues Feld in der Forschung. Gibt es noch nicht viele Studien zu, aber ich glaube wirklich daran, dass das extrem gut funktionieren kann, was ich besser so als Feedback gehört habe. Dann natürlich, wir haben ja gerade über die Polizei gesprochen, Thorsten, die du reingebracht hast, die vor der Stadt stehen und unseren Security-Mitarbeitern helfen wollen, die freuen sich natürlich worüber? Über Ballaststoffe. Jegliche Form von Ballaststoffen sagen die, cool. Aber, das ist mir auch ganz wichtig, wenn ihr Probleme habt mit eurem Darm, ist es jetzt nicht so schlau, den ganzen Tag nur Rohkost da reinzuwerfen und sich dann zu wundern, wieso man aufgebläht ist wie so ein Ballon. Also ich würde anfangen mit leicht verträglichen Ballaststoffen. Das ist zum Beispiel sowas wie die gekochten Karotten, Zucchini, die Haferflocken, die ich gekocht habe als Porridge, als Haferschleim, eine reife Banane. Also das sind, kannst du glaube ich schon vorstellen, Thorsten, das sind so Sachen, die man ja auch früher so oft bekommen hat gegen Durchfall oder ähnliches, ne? Mhm. Wo man halt weiß, okay, das ist gut, das hilft, das ist einfach. Und wenn ich sage, das funktioniert gut, dann kann ich mich an die größeren Geschütze ranwagen, wie die Hülsenfrüchte, wie die Rohkost, all diese Geschichten. Und natürlich klar, alles, was in Richtung fermentierte Lebensmittel geht. Thorsten weiß, ich bin davon ein riesengroßer Freund, ob es nun Sauerkraut ist, Naturjoghurt, Kefir, Kimchi, egal was. All diese Kumpels, die ich habe, um die Darmflora aufzubauen, da freue ich mich natürlich riesig drüber, wenn die zusätzlich mit reinkommen.
Ja, jetzt habt ihr schon eine Menge gehört, was eurem Darm gut tut. Wir wollen das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen sortieren, denn es sind viele kleine alltagstaugliche Tipps dabei. Manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die am Ende des Tages einen riesen Unterschied machen. Und man muss ja auch sagen, die Regelmäßigkeit macht es aus. Auch darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Denn wenn ihr eure Ernährung ein wenig anpasst und vor allen Dingen dahingehend anpasst, dass es eurem Darm besser geht und die Darmbarriere gestärkt wird, dann hat Alex jetzt noch mal die 5 besten Tipps für euch.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Vielfalt statt Perfektion. Ist ein ganz großes Credo von mir. Aber je vielfältiger eure Ernährung ist, desto stabiler ist oft das Mikrobiom. Und das Ziel ist nicht perfect clean eating oder so, sondern möglichst verschiedene, viele unterschiedliche Pflanzenquellen zu nutzen. Tipp Nummer 2, Ballaststoffe bewusst erhöhen, denn Ballaststoffe sind das zentrale Futter für unsere Darmbakterien als auch für unsere Security und deshalb probieren das Ganze langsam, auch gerne über schonende Ballaststoffe, die ich gerade mit reingebracht habe, über meinetwegen das Porridge, über die gekochten Karotten und ähnliches mit zu integrieren, so kann ich leicht und bekömmlich meine Ballaststoffzahl ganz einfach erhöhen. Tipp Nummer 3, bitte Stressfaktoren unbedingt ernst nehmen. Denn über diese Darm-Hirn-Achse werden ganz viele Prozesse im Körper mit der Verdauung und unserer Darmbewegung garantiert sehr stark beeinflusst. Deshalb bitte, ich weiß, das ist immer so leicht gesagt oder leichter gesagt als getan, aber unbedingt Stress mit in diese Kalkulation, in diese Gleichung mit einbeziehen, dass man das so gut wie möglich reduziert, denn euer Darm leidet leider auch unter Stress. Tipp Nummer 4, Supplements. Ihr wisst, in vielen Situationen bin ich davon ein Freund, wenn es Sinn macht. Also Präbiotika und Co., super Geschichte, kann ich gerne über die normale Ernährung regeln, finde ich super. Wenn das nicht funktioniert, kann ich das unterstützen, genauso wie es mit Probiotika der Fall ist. Über bestimmte Bakterienstämme gar kein Problem. Und es gibt auch sonst noch viele gute Supplements, ob es nun Kollagen ist, ob es ein Glutamin ist, ob es Zink ist. Also es gibt gewisse Sachen, die ich dazu unterstützen machen kann. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie uns gerne, das würde sonst den Podcast sprengen. Und Tipp Nummer 5. Ein Aspekt, nicht weil ich Personal Training gebe oft, weil ich im Coaching ganz viel über Bewegung rede. Bewegung in den Alltag integrieren ist ganz wichtig für unsere Darmmotilität, also die Darmbewegung. Die natürliche Bewegung des Darms wird nämlich auch schon extrem stark dadurch angeregt, indem ich nur einen Spaziergang mache. Und Verdauung, Stuhlregulation, allgemeines Wohlbefinden vom Darm wird extrem stark durch äußere Bewegung positiv manipuliert, deshalb unbedingt so etwas im Alltag einbauen.
Also ich halte mal fest, am Ende dieser Episode, unser Darm ist mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er beeinflusst unser Wohlbefinden wahrscheinlich viel stärker, als viele von uns denken. Und gerade beim Thema Leaky Gut sieht man ja auch, wie wichtig es ist, zwischen echten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Alex uns sehr schön erläutert hat heute, und den schnellen Internetversprechen bei TikTok und Instagram und Co. zu unterscheiden. Wir hoffen, ihr habt wieder einiges gelernt, beziehungsweise ich bin mir sicher, das habt ihr. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, achtet auf euren Darm und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.